Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Heute zu Gast bei mir, Herr Schürz, Herr Simon Schürz. Herzlich willkommen.
Danke dir, Astrid. Freut mich, hier zu sein und die Möglichkeit heute zu haben, mit dir über unser Unternehmen, über unseren oder meinen Weg ein bisschen zu sprechen. Freue ich mich drauf.
Erfolg darf leicht sein. Simon, wie glaubwürdig ist dieser Satz für dich?
Ich glaube, ihr Erfolg kann auch leicht sein. Er darf natürlich auch leicht sein. Ich glaube, da hat niemand was dagegen, wenn Erfolg auch leicht ist. Es ist eine Mischung aus meiner Erfahrung heraus. Ich habe ja diese Unternehmung gegründet, Psychological AI. Ist es immer eine Mischung aus aktiv sein und Glück haben. Also es ist und dann entsteht ein Erfolg irgendwie. Aber ich glaube, wenn man gar nicht aktiv ist, dann ist der Erfolg auch schwer zu erreichen.
Vielen Dank, Simon. Du bist ja seit 2017 Gründer der 100 Worte, einer weltweit einzigartigen Technologie für automatisches, personalisiertes und psychologisches Messaging. Dabei treibt dich ja der Gedanke an, mit deinem Expertenteam, da kommen wir später noch drauf, eine herausragende Lösung zu kreieren, die den Anwendern dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen. Egal, ob dies in der besseren Ansprache auf LinkedIn ist, das ist ja dein bevorzugtes Forum, oder der besseren Ansprache von Talenten über Stellenanzeigen und Postings oder der Generierung von Leads über E-Mail-Marketing geht. Du sagst, es macht Spaß zu sehen, wie über die gemeinsamen Anstrengungen des gesamten Teams die Anwender jeden Tag besser werden und ihre Ziele erreichen. So viel erstmal von meiner Seite, kurz zusammengefasst, stell du dich doch gern einmal in eigenen Worten vor.
Genau, mache ich gerne. Danke dir auch schon mal für die nette Zusammenfassung, die im Kern genau das auch tatsächlich beschreibt, was uns umtreibt oder was mich auch umtreibt. Zu mir als Person, ich bin 35, komme aus München, sind während Corona nach München gezogen, nachdem wir in Heilbronn die Firma gegründet haben, weil ich da ursprünglich auch herkomme. Und wie es sich für einen guten Schwaben, Heilbronner vielleicht gehört, habe ich auch Maschinenbau natürlich studiert. Das muss man ja da machen. Oder nicht muss man machen, aber es gibt, glaube ich, doch ganz viele, die das da machen. Bin dann über verschiedene Stationen beim OEM, bei Audi gelandet, 2011 damals eingestiegen, in Presswerk, also quasi in der Fertigung von den Karosserieteilen in Neckarsulm. Und habe mich dort hauptsächlich mit den Themen befasst, wie man die Prozesse dort optimieren kann. Da gab es eine neue Systemwelt letztendlich, also Maschinenbau oder Produktionstechnik hat sich gewandelt, hin auch mehr Softwareunterstützung natürlich ranzunehmen. Früher ist man noch auf den Shopfloor gegangen, indem dass man quasi in die Produktion ging und mit den Leuten dann per Pen und Pencil irgendwelche Analysen gefahren hat. Und wir sind immer mehr dann dahin gegangen, dass wir versucht haben, aus den Datenströmen, die wir erfassen können, also sei es jetzt direkt von den Maschinen oder sei es auch von Logistikprozessen oder aus dem SAP heraus, verschiedene Analysen zu fahren, um rauszufinden, okay, wo gibt es Engpässe und wie kann man Engpässe letztendlich verbessern. Und das war so der Berührungspunkt mit Software, mit Big Data Analysen, mit Statistik, der mich dann auch nicht mehr losgelassen hat letztendlich. Und ich habe dann 2015 nochmal beschlossen, nee, 2016 war es, beschlossen, noch einen Master zu machen in dem Bereich KI, also Business Analytics and Data Science hieß es damals, hat noch niemand von KI gesprochen, sondern von Data Science. Und da ging es dann eben darum, nochmal eine Vertiefung in diese ganze Thematik zu bekommen. Also wie kann ich auf Grundlage von Datenströmen irgendwelche Analysen fahren, Verbesserungen fahren. Und so bin ich in das Thema eben nochmal tiefer reingepurzelt. Einfach aus meiner intrinsischen Motivation heraus, weil ich das Thema super spannend finde, was man da alles machen kann. Und dann ging es eigentlich relativ schnell weiter. Wir haben dann 2018 die Firma gegründet, aber da reden wir ja jetzt, glaube ich, gleich.
Ach, warte mal, 2018 oder 2017?
Entschuldigung, 2017 haben wir sie gegründet, Aha. Genau. Wir haben aber noch nebenher gearbeitet, deswegen für uns geistig haben wir offiziell die Firma 2018 gegründet.
Genau. Verstehe.
Ab da waren wir dann Vollzeit. Am Anfang haben wir so ein bisschen die Risiken noch verteilt, würde ich sagen.
Ja. Okay, heute ist mir wichtig, dass wir dem Zuhörer auch mal die Möglichkeit geben, aus der Komplexität mal kurz herauszufinden. Und wir werden uns mal auf deine Dienstleistung ganz praktisch anschauen und wählen aber dazu ein eng abgestecktes Thema, das ja für die Zuhörer, die ja bei meinem Podcast Erfolg darf, leicht sein unterwegs sind, nämlich Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte auf Erfolgskurs, natürlich auch eins ist, was A wichtig ist, sehr relevant und B natürlich auch entscheidend für die Zukunft ist. Und da sind wir bei Employer Branding, Arbeitgebermarke aufbauen. Wenn du das Stichwort hörst, warum ist denn die Arbeitgebermarke und das Employer Branding grundsätzlich so wichtig für die Zukunft?
Genau. Also ich glaube, uns allen ist bewusst, dass wir die Verteilung oder den Fachkräftemangel und die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in quasi Rente langsam gehen. Und wir alle wissen auch, dass die Verteilung leider so ist, dass da zu wenig nachkommen. Und dementsprechend steigt natürlich der Markt oder der Wettbewerb auf dem Talentmarkt extrem an. Und wenn wir uns angucken, dass früher, also ich sehe jetzt einfach mal so von vor 10 Jahren ungefähr, da war das eher noch sehr stark, vielleicht Pflege, das war damals auch schon problematisch, aber lassen wir uns mal in den White-Collar-Bereich schauen. Da hat man für IT hauptsächlich und für C-Level oder Executive Search sehr stark geschaut, dass man aktiv anspricht, also aktiv Leute anspricht, weil quasi sich aus dem passiven Kandidatenmarkt nicht genug Bewerbende ergeben haben. Und heute gucken wir eigentlich fast in jeden Bereich rein und sei es jetzt von der Rechtsanwaltsfachangestellte. Selbst da ist es mittlerweile so, dass sich zu wenig Leute darauf bewerben auf die Stellen. Und deswegen ist dieses Employer Branding extrem wichtig, denn wenn man nicht bekannt ist, wenn man nicht als starke Marke wahrgenommen wird, als starke Employer Brand, dann hat man, glaube ich, keine Chance, einfach überhaupt seine Stellen in zukünftig besetzt zu bekommen. Und deswegen ist es essentiell wichtig für jedes Unternehmen, da zu investieren und auch ja, letztendlich bekannter zu werden.
Ja, und es ist ja wirklich ein absoluter Wandel, der sich ja vollzogen hat, dass wir jetzt eher ein Arbeitnehmermarkt sind und die Arbeitgeber jetzt viel dafür tun sind, dass sie wahrgenommen werden, richtig, und das auch nach außen geben, ihr Employer Branding steigern. Das hatten wir ja so noch nie. Und das finde ich deswegen unglaublich spannend, mal zu erfahren, was du nämlich hier dann mit deiner Dienstleistung, das ist ja eine Software, die du selbst entwickelt hast, und wie du jetzt hier dabei ganz konkret unterstützt. Gehen wir mal Schritt für Schritt ganz systematisch vor. Zunächst mal hätte mich interessiert, du nennst ja, das ist eine Technologie im modernen Recruiting, die du hier entwickelt hast, und das nennt sich Psychological AI. Zunächst einmal, lass uns mal bei dem Begriff starten. Was kann sich jetzt der Zuhörer, der noch nie was davon gehört hat, mit dem Begriff Psychological AI vorstellen?
Genau, also ich glaube, was der Zuhörer wahrscheinlich schon mal gehört hat, ist GPT, also quasi das, was OpenAI veröffentlicht hat. Also ChatGPT ist ja da bekannt. Da gibt es auch ganz viele andere Modelle. Man nennt das LLMs, also Large Language Models, die eigentlich ursprünglich von Google DeepMind veröffentlicht wurden, und OpenAI war dann nur ein bisschen radikaler und hat es als erstes auf den Markt geschmissen. Und hat es eben bekannter gemacht. Und was wir machen ist, wir haben ein Layer, also quasi eine zweite Ebene über diesen Modellen eingeführt. Und das ist die sogenannte Psychological AI. Was die macht ist, was wir festgestellt haben, ist, wenn man Texte von so diesen Modellen liest, dann sind die im ersten, also die lesen sich gut im ersten Moment, aber die Wirkung dieser Texte ist leider nicht konsistent und nicht immer gleich. Und in der Psychologie gibt es ganz tolle Studien. Eine davon ist die sogenannte Need Theory von David McClelland. Da geht es darum, wie entstehen Emotionen und was motiviert Leute, in Bewegung zu kommen. Und da gibt es dann die drei großen Motive: das Motiv der Beziehung, der Leistung, der Power and Control, also Macht und Kontrolle im Original, aber ist auch Empowerment und sowas ist da auch drin. Und auf diese Motive schauen wir aus zwei Richtungen, entweder aus einer orientierten Sicht oder aus einer risikoorientierten Sicht. Und wenn jetzt quasi ich dem einem Modell diese Information geben kann, also zum Beispiel zu sagen, okay, lieber, also ich will Astrid erreichen, wie muss ich jetzt Astrid ansprechen? Dann kann ich im Vorfeld eine Analyse fahren und die KI findet dann quasi heraus, okay, welche Worte verwendet Astrid am meisten, wenn sie kommuniziert, und basierend darauf kann man dann eben wieder Rückschlüsse ziehen und sagen, okay, wenn ich Astrid jetzt anspreche, im Verhältnis zur Gesamtpopulation spricht sie sehr viel über Erfolg, also hohes Leistungsmotiv eventuell vorhanden, dann gehe ich eben gezielt auch in meiner Ansprache auf dieses Motiv verstärkt ein, weil ich dadurch einen höheren Trigger habe. Und das ist dieses Psychological AI Layer, das wir entwickelt haben, das quasi auf das Individuum genau eine Analyse fährt und dann sagen kann, okay, mit welchen Worten, mit welchen Triggern kann ich diese Person davon überzeugen, auf mich einzugehen letztendlich.
Simon, damit ich und auch die Zuhörer die Technologie im modernen Recruiting verstehen, die du mit deiner Dienstleistung Psychological AI implementierst und an die Hand gibst, gehen wir mal wie folgt vor. Ich nenne erstmal 5 Schritte, die stets nötig sind, die du einsetzt. Und ich bitte dich dann im Anschluss, dass du mal zu jedem Punkt uns auch hier nochmal sagst, warum das wichtig ist und ja einfach ein bisschen Stellung nimmst. Die 5 Schritte sind erstmal folgende. Es geht ja erstens um die Analyse von LinkedIn-Profilen und die Identifizierung von Talentbedürfnissen. Im zweiten Schritt habe ich erfahren, dass du dann Stellenanzeigen anpasst an die Bedürfnisse der Zielgruppe, basierend auf den Erkenntnissen. Im dritten Schritt ist es so, dass Talente durch automatisierte Texte individuell angesprochen werden können? Im vierten Schritt geht es darum, dass oder deine Technik es auch kann, dass unbewusste Gender Bias für inklusives Recruiting reduziert werden. Und im fünften Schritt hast du ja schon erwiesen, dass diese Technologie überzeugt. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, für wen du ja schon arbeitest und unterwegs bist. Nochmal zurück zu Punkt 1. Wenn du jetzt LinkedIn-Profile analysierst, wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Also was wird genommen? Ist relativ simpel. Wir als Mensch haben unterschiedliche Motive, hatte ich ja schon erwähnt gehabt. Und was wir machen ist, von der Idee her, LinkedIn ist ja eine Plattform, wo ich etwas veröffentliche von mir, also ein CV, da beschreibe ich, was ich getan habe in der Vergangenheit. Vielleicht habe ich noch so einen Infobereich, wo ich ein bisschen auch was zu mir selbst geschrieben habe. Und diese Information nutzen wir mit unserer Technologie und machen dann eine Analyse. Und die Analyse liefert Ergebnisse, ob jemand jetzt eher viele Beziehungsworte nutzt, also sehr beziehungsorientiert spricht oder eher Leistungsworte benutzt oder Einflussworte benutzt, ob jemand eher über Risiken spricht, also quasi Sicherheiten oder über Möglichkeiten. Das sind so die Kernelemente, die wir analysieren. Und wenn man das für ganz, ganz viele Profile macht, kann man wieder Rückschlüsse ziehen und sagen, okay, weil Astrid in der Gruppe LinkedIn Deutsch so und so viele Worte von Leistung benutzt, scheint ihr das wichtiger zu sein wie 70% der restlichen LinkedIn-Bevölkerung. Und damit lerne ich quasi dann dich kennen und kann sagen, okay, weil dir das so wichtig ist, gehe ich natürlich auch da gezielt drauf ein in meiner Ansprache.
Verstehe. Und jetzt speziell, wenn ich es mal auf mein LinkedIn-Profil übertrage und auf meine Dienstleistung, auf meine Homepage gehe, dann ist ja für mich immer entscheidend, dass Leistung zwar oft als Wort fällt, aber wer dann das genauer liest, sieht, dass die Leistung und die Leichtigkeit, weil Erfolg darf leicht sein, ist ja das Ziel, darin besteht, dass man gut kooperiert und die Beziehungen als erstes mal im Blick hat. Also erst Beziehungsaufbau, Erstreaktion, dann als Konsequenz damit Leistung gemeinsam und entspannt entstehen kann. Und das ist also etwas, wo du sagst, du kannst hier schon die ersten Rückschlüsse drauf ziehen.
Genau, also nicht ich persönlich, aber
Also
quasi die KI-Technologie kann das in dem Fall, weil natürlich die den Überblick über ja, mehrere Millionen Profile mittlerweile eben hat auf LinkedIn und daraus dann gelernt hat, okay, wenn jemand so und so viel davon benutzt, scheint es ihm irgendwie wichtiger zu sein. Und das, wenn ich das dann wieder spiegele, das ist eigentlich der Kernlogik dahinter. Ich kommuniziere gleich wie du, und dann habe ich damit eine höhere Conversion. Also ich erziele mehr Erfolg, wenn ich mit dir ähnlich spreche, wie du auch sprichst. Das ist der Sinn dahinter.
Übertragen auf ein ganz normales Gespräch, mal ganz weg von der KI, ist es doch aber eigentlich nichts anderes, als dass man einem Menschen wirklich gut zuhört und nicht nur auf den Inhalt achtet, sondern vor allen Dingen auf seine Worte. Weil du rennst bei mir natürlich vom Interesse her Türen ein, weil ich ja als Linguistin, also Sprachwissenschaftlerin und Sprachingenieurin, weil man ja an den Worten, wenn man genau zuhört, auch erkennt, was dem anderen wichtig ist. Das kann man doch als Mensch ganz normal auch im Gespräch leisten, oder?
Kann man also sagen, als Mensch, wir sind gar nicht so gut darin, tatsächlich darauf zu achten, weil wir ja auch grundsätzlich nie zuhören oder nicht so gerne zuhören.
Hapert, sagen wir mal so, das muss man wirklich lernen und trainieren, ja.
Genau, das muss man trainieren, aber du hast natürlich vollkommen recht. Es ist keine Rocket Science, die wir machen. Es ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Ich höre zu, ich achte auf die Wortwahl des
Ja,
Gegenübers und
ja.
ich benutze die gleichen Worte oder ähnliche Worte, die aus dem gleichen, sagen wir mal, Metier-Segment kommen, damit das Gegenüber das Gefühl hat, unbewusst passiert das ja,
Ja.
ah, du hast mich verstanden, weil du benutzt ja die gleichen Worte oder wir verstehen uns quasi blind, ja,
Ja,
sagt man ja auch häufig,
ja.
weil wir ähnliche Worte benutzen und damit eine ähnliche Denkstruktur letztendlich haben. Das ist, was sich dahinter verbirgt.
Ja, genau. Ja, finde ich sehr interessant, weil ich will auch damit einfach auch den Hinweis geben, dass man sowas natürlich auch trainieren kann als Mensch und dass man sich nicht nur auf Technik verlassen kann. Aber jetzt den zweiten Vorteil höre ich natürlich raus. Eins zu eins Gespräch. Es kostet Zeit und du kannst es nur mit einem Menschen führen. Jetzt das Spannende bei dem, was du machst, ist ja auch, dass man hier in die Fläche gehen kann und dass man da die Komplexität schafft. Aber um bei unserer Struktur nochmal zu bleiben, gehen wir mal zu dem zweiten Punkt. Jetzt haben wir dann also verstanden, welche Worte häufig oder die Technik hat das analysiert, welche Worte jetzt hier formuliert werden. Dann kommt der nächste Schritt, Stellenanzeigen anpassen. Und was genau, wie macht das eure Software? Also wie kann man sich das vorstellen?
Genau, wie macht das unsere Software? Kann man sich das vorstellen? Also, was wir machen ist, wir haben einen quasi Input, der von dem User geliefert wird, also meistens von dem Recruiter oder der Recruiterin. Und das beinhaltet die Aufgabenbeschreibung, die Spezifikationen, also die Anforderungsprofil quasi der Person, die man hiren will und also einstellen will und dann noch die Benefits meistens. Und wenn es ganz gut ist auch noch eine Company, also eine kleine Firmenbeschreibung. Und das ist das, was man als Input erstmal da reinfüttert. Und was dann passiert, ist relativ simpel. Wir gucken uns jeden Text an, und das müsstest du lieben, jeden Satz in diesem Text an, gucken, welche Wortwahl dort verwendet wird und wie gut diese Wortwahl das spiegelt, was die Zielgruppe eigentlich gern hören würde.
Ja.
Also welche Worte sie benutzen. Und dann kriegt man Vorschläge gemacht. Das heißt, Sätze werden umformuliert. Man kann sich die dann natürlich auch durchlesen und man kriegt dann so eine Analyse, die dann sagt, okay, wenn du diese Formulierung verwenden würdest, würdest du deinen Match, also quasi besser auf die Person eingehen, um X% erhöhen. Und dann klickt man sich da letztendlich so Schritt für Schritt durch. Oder man sagt halt irgendwann, weil man genug Vertrauen der KI entgegengebracht hat, auto-optimiere das doch mal bitte für mich. Dann klicke ich einmal auf den Knopf und dann läuft quasi so ein Prozess ab im Hintergrund. Und zum Schluss kommt dann die fertige Stellenanzeige raus, die genau auf die Bedürfnisse oder auf diese Wortwahl der Zielgruppe gemünzt ist.
In welchem Zeitfenster sind wir da unterwegs? Wie schnell kann ich das?
90 Sekunden.
Wow, das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man sich überlegt, wie viel ein Mensch dran gebastelt hat früher. Okay, oder ganze Teams sich das tot diskutiert haben fast, was man da reinnimmt. Ja, das ist faszinierend. Allerdings denke ich, ist es ja wichtig, ich glaube, erklärt sich selbst, dass natürlich das Unternehmen dann auch das halten muss, was es verspricht, weil ich mir gerade vorstelle, man kommt ja echt in ein ethisches Dilemma, wenn dann die Leute begeistert kommen, weil sie denken, das ist wirklich, da will ich hin. Und dann finden sie aber das gar nicht vor und merken hinterher, dass sie manipuliert wurden, um dann ja wieder zu gehen. Wenn man das zwei, dreimal erlebt, dann ist man ja raus, dann will man ja nichts mehr wissen.
Das ist so. Also was wir nicht machen, ist, wir erfinden keine Sachen.
Ja.
Also wir erfinden keine Benefits, die es gibt, nicht gibt oder sowas. Das machen wir nicht,
Ja.
sondern es geht darum, wie frame ich quasi den Benefit. Und für manche ist es halt wichtig zu sagen, okay, wir bieten Sport aufgrund, also damit du fitter wirst an. Das ist immer ein ganz, oder wir bieten Sport an, damit du gesund bleibst. Das ist ein unterschiedlicher Frame. Das eine ist eher für
Richtig.
sicherheitsorientierte Menschen und das andere ist für also die eher quasi gewinnorientiert sind. Also ich mache was, damit ich fit bleibe und die anderen, also fit werde, so. Und die anderen, ich habe eine Vermeidungsstrategie quasi, damit ich nicht krank werde, so. Und das ist quasi, was die Software macht, also diese Feinheiten berücksichtigen.
Tolles Beispiel, ja. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Also dann habt ihr jetzt an den Worten, die Technik erkennt an den Worten, was dem anderen wichtig ist, im Hinblick auch auf Bedürfnisse und Motive. Dann werden die Stellenanzeigen innerhalb von 90 Sekunden angepasst. Dann kommt der dritte Schritt. Jetzt geht es ja darum, dass die Talente ja durch diese automatisierten Texte individuell angesprochen werden und dass die sich natürlich dann auf den Weg machen, dann hier im richtigen Unternehmen zu landen.
Genau,
Und
korrekt.
dann haben wir noch den Punkt, du hast auch in einem Blogartikel, da verweise ich übrigens auch auf deine Homepage für Leute, die sich da tiefer damit beschäftigen wollen, sind hervorragende Blogartikel, auch wissenschaftlich fundiert, mit tollen Links, auch Hinweise, wie man sich da näher informieren kann, weil ihr auch noch Folgendes macht, ihr könnt auch noch die unbewusste Gender Bias reduzieren. Was ist da genau gemeint?
Genau, also was ist der unbewusste Bias? Der unbewusste Bias ist, wenn ich Worte bin, also es ist jetzt sehr plakativ gesprochen, aber wenn ich sagen würde, eine Person ist athletisch durchsetzungsstark und was kann man noch selbstbewusst versus ich sage, sie ist also eine Person ist also ein guter Zuhörer, engagiert und balanciert oder sowas, also harmoniebedürftig, dann gehen unterschiedliche Geschlechter in deinem Kopf wahrscheinlich auf. Das eine würdest du mit einem Mann verbinden und das andere mit einer Frau eher, tendenziell. Also das ist jetzt nicht 100% so, aber das ist quasi, was dahinter sich verbirgt. Das heißt, es gibt Begrifflichkeiten, die wir einfach mit bestimmten Geschlechtern verbinden. Unbewusst passiert das. Und was wir machen ist, dass wir in unsere Software immer hinterlegt haben. Und deswegen, das ist was Schönes, weil dafür finde ich KI einfach total genial und ich mag es auch nicht, dass wir immer so negativ über KI diskutieren. KI kann man bewusst in eine Richtung manipulieren und zwar eine fairere Richtung auch. Und das ist das, was wir machen. Das heißt, wir sagen einfach von Anfang an, hey, wir wissen, in Deutschland sind 80% der Stellen eigentlich maskulin konnotiert. Lass uns doch einfach immer leicht feminin schreiben, um quasi Sorge zu tragen dafür, dass sich beide Geschlechter gleich gut angesprochen fühlen und nicht quasi ein Geschlecht sich ausgeschlossen fühlt. Und das ist, was wir in der Software hinterlegen. Und dafür finde ich KI einfach super toll, weil du bewusst so eine Entscheidung treffen kannst, die eigentlich unbewusst einfach passiert, weil der Fachbereich oder der Recruiter und die Recruiterin da gar nicht dran denkt und es einfach macht, wie es halt immer schon so war.
Ja, und was ich jetzt super finde, das zu hören, ich freue mich wirklich, dass wir da heute einmal darüber sprechen, weil ich bisher immer nur gehört habe, dass das eben nicht machbar ist. Ja, also es scheint wohl immer noch viele zu geben, die nicht wissen, wie es geht. Da bist du dann wahrscheinlich technisch, oder seid ihr denen technisch weit voraus. Übrigens noch was, ich finde es auch toll, dass wir mal drüber sprechen und dass du das offen aussprichst, dass dich diese einseitig negative Geschichte nervt, weil da sind wir ja auch grundsätzlich beim Thema Neuerungen, ob man eher offen oder negativ ist. Und leider ist es so, ich höre das bei vielen Themen, die implementiert werden, dass eben die Vorurteile stark überwiegen. Hab aber auch eine kleine Vermutung. Und zwar, wenn man mit der falschen Bezeichnung beginnt, zum Beispiel der Bezeichnung künstliche Intelligenz, dann ein Narrativ aufbaut, dann in die Umsetzung gehen wollen, wirst du immer wieder merken, dass immer dann, wenn es endlich mal so viel Transparenz geschafft wird, dass umgesetzt wird, die Leute plötzlich wieder auf das Thema kommen, aber der Begriff ist ja nicht wirklich stimmig, dieses Thema künstliche Intelligenz. Und jetzt hast du ein Problem, das jetzt immer wieder abgebremst wird. Würdest du gleich mit einer Begrifflichkeit starten, da spricht natürlich jetzt die Linguistin aus mir, die neutral wäre sprachlich, also diese Diskussion gar nicht erst entfacht, dann könnte man viel schneller aus meiner Sicht in die Umsetzung kommen. Und da einfach nur mal der Hinweis, dieser Name künstliche Intelligenz, der wurde ja von dem US-amerikanischen Informatiker John McCarthy 1956 auf der Dartmouth-Konferenz geprägt. Und ich sage mir immer, wir sind in der Lage, wir können jederzeit Dolmetscher sein. Das empfehle ich jedem, der in Konflikt gerät mit irgendwelchen Worten und es umbenennen. Und dann könnte man schneller in die Umsetzung kommen. Also du merkst, es ist einfach ein wichtiger Einschub, finde ich. Zum Beispiel könnte man auch von datenbasierten Systemen sprechen. Das macht Peter Kirchschläger. Oder manche sprechen auch von, also was ich nicht so gelungen finde, ergänzender Intelligenz, da hast wieder den Begriff Intelligenz, aber nur mal, um es auf den Punkt zu bringen, würde man von datenbasierten Systemen ständig sprechen, statt von künstlicher Intelligenz, dann erklären, was du machst, wie du das umsetzt. Ich glaube, dass man sich da ziemlich viel negative Annäherung sparen könnte, weil diese negative Annäherung an dieses Thema ja gespeist ist von Angst und nicht von Neugierde.
Absolut. Also gebe ich dir vollkommen recht. Wir sprechen, wenn wir jetzt im Vertrieb sind, eigentlich hauptsächlich von Werkzeugen einfach. Also es ist ein
Okay.
Werkzeug,
Aha.
das bestimmte Prozesse für dich einfacher macht. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Geschichte, wenn man das so sehen würde, weil
Ja.
es gab irgendwann einen Hammer, ja, dass man vielleicht nicht mehr mit dem Stein auf irgendwas klopft. Oder wir haben Autos entwickelt, damit wir nicht mehr mit der Pferdekutsche von A nach B fahren müssen. Und jetzt quasi künstliche Intelligenz oder diese, du hast jetzt wie hast du es genannt?
Systeme, datenbasierte Systeme.
Datenbasierte Systeme genannt. Sind aus meiner Sicht einfach nur ein Werkzeug, um effizienter von A nach B zu kommen. Und wenn man es
Ja.
so sehen würde, ist es doch total wertfrei. Und ich glaube, um das
Richtig.
geht's. Ne?
Ja, das geht. Da habe ich natürlich gleich wieder die Assoziation. Mit der Rhetorik ist es ja das Gleiche. Ich bin ja, seit ich denken kann, rhetorisch begeistert und gebe das auch als Werkzeug an die Hand. Und da hast du auch immer die gleichen Widerstände, dass viele von Anfang an schon sagen, Rhetorik, das ist Manipulation. Manipulation ist schlecht und deswegen will ich das gar nicht und will das gar nicht angehen. Wenn man aber weiß, dass ein Werkzeug, wie du schon angesprochen hast, einen Hammer nimmst oder nimmst ein Messer, am Ende kommt es auf den Anwender an. Und das sind wir wieder voll bei deinem Thema. Also ich nenne es jetzt mal wieder künstlich. Künstliche Intelligenz, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass man auch einen anderen Begriff nennen kann. Aber wenn man jetzt künstliche Intelligenz als Werkzeug sieht, dann finde ich es nämlich total wichtig, dass man nicht den Fehler macht, jetzt auch wieder wie bei der Rhetorik, dass man nur mit dem Negativen daherkommt und dann gegen etwas arbeitet, was sowieso kommen wird und auch schon da ist, nur weil man es nicht haben will. Und da gibt dir ja auch der Erfolg schon recht. Widerstände kann man aus meiner Sicht immer nur die wegnehmen, indem man mit Vorbild und mit einer gewissen Penetranz im Handeln, die immer transparent sein muss, vorgeht. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Technologie überzeugt ja schon längst. Seit 2014 treibt ja das Unternehmen, oder wir haben ja vorhin darüber gesprochen, 2017 habt ihr gegründet, aber im Grunde habt ihr seit 2014 habt ihr ja schon mit einem internationalen Expertenteam aus Data Scientists, Psychologen, Linguisten und Computerlinguisten die Entwicklung der Psychological AI-Technologie vorangetrieben. Und da hätte ich nämlich auch gerne mal von dir gewusst, wenn du mal so Blick auf deine Kunden sagst, du bist ja für DAX-Konzerne zuständig, wie Siemens, Carl Zeiss. Du bist auch für Kunden, bietest das als Software as a Service an. Du bist im Consulting-Bereich unterwegs. Bist auch für einen Weltmarktführer aus Transport und Logistik tätig. Nimm dir gerne mal einen Kooperationspartner von dir raus, über den du sprechen darfst. Was macht ihr für den? Wie lange arbeitest du für den? Und mit welchen Erfolgen?
Genau, also können wir vielleicht auch mehrere Beispiele nehmen. Fangen wir mal in Richtung eher Mittelstand an. Das ist zum Beispiel die Firma Bonago zu nennen aus München. Mit denen arbeiten wir seit 2020 zusammen in zwei Bereichen hauptsächlich. Der eine Bereich ist Acquisition, also da geht es jetzt gar nicht so sehr um Talent Acquisition, sondern um Akquise von Neukunden. Auch das ist ja wichtig. Auch da geht es ganz viel um Sprache, um Wirkung der Sprache. Wie kommst du an beim Gegenüber? Wie kannst du das verbessern? Und wenn du natürlich viel, und Sales war schon immer so oder Marketing schon immer so, du musst immer konsistent was machen. Und das ist das Gesetz der großen Zahlen in einer gewissen Art und Weise. Und wenn du bei großen Zahlen die quasi Rückmeldequote schon und da haben wir es um 27% gesteigert, erhöhst, dann hat das natürlich massiven Auswirkungen auf die hintergelagerten Prozesse, also den Umsatz letztendlich. Und was wir dort konkret machen, ist, wir helfen den Vertriebsmitarbeitenden und dem Geschäftsführer dort, sein Netzwerk zu erweitern, auf LinkedIn zum Beispiel, oder auch E-Mail-Marketing zu verbessern, eben mit dem Ziel, mehr Demo-Termine zu bekommen, also quasi wirklich Verkaufsgespräche, Verkaufschancen. Und da, wie gesagt, 27% mehr zu dem Vergleich wie davor, als sie nicht unsere Technologie eingesetzt haben. Was so typische Anwendergeschichten sind bei uns, die wir auch heute noch sehen, sehr stark, aber das ist auch einfach der Neuheit getrieben. Wir haben eine Lösung gebaut, die eine, die komplett frei erstmal funktionieren kann. Also du kannst wirklich
Was bedeutet
alles,
frei?
genau, du kannst alles selbst bauen. Also du kannst, hast wirklich die Möglichkeit, wie so eine Art Lego-Baukasten, dir eine komplette Marketing- oder Talent-Acquisition-Kampagne zu bauen, wo du sagst, das ist meine Zielgruppe. Das ist die Art der Nachricht, die ich schicken will. Nach X Tagen schick bitte nochmal ein Reminder. Nach X Tagen schick bitte nochmal so ein Follow-up quasi, wo du nochmal nachfragst. Und im Zuge dieser Freiheit, die du hast, passieren natürlich wahnsinnig viele Fehler, weil du den Leuten quasi ermöglichst, alles zu verändern, was veränderbar ist. Das war ein Learning, das wir hatten, und wir haben dann immer mehr angefangen, okay, es gibt grundsätzlich zwei Usergruppen einfach. Es gibt User, die wollen schnell irgendwie ein erstes Ergebnis. Die wollen vielleicht nicht das letzte Müh rauskitzeln aus der Kampagne, solange es sie funktioniert. Und für die haben wir mittlerweile dann so Standards entwickelt. Das heißt, da bist du jetzt innerhalb von einer Viertelstunde fertig. 15 Minuten brauchst du von, das ist meine Zielgruppe, hier Kampagne läuft und schreibt die ersten Leute an. Also super schnell. Und dem gegenüber stehen eben die, die sich dann stundenlang damit befassen, wie sie jetzt ihren Prompt engineeren, also entwickeln, um genau inhaltlich auch das wiederzugeben, was sie wollen. Das sind so die zwei Usergruppen und das war ein großes Learning, weil am Anfang hatten wir alles freigemacht. Also wir haben nur die Sieb- und Schutz-User-Gruppe quasi gehabt, weil ich mag natürlich, ich bin eher der Zweitere tatsächlich, ich mag mich so in das auseinandersetzen und dann kommt das Problem raus, dass man ein bisschen auch für sich selbst immer entwickelt, vielleicht. Und dann haben wir eben gelernt, okay, wir müssen auch einen einfacheren Weg gehen. Und das haben wir jetzt entwickelt und das war wirklich ein großer Schritt nach vorne, auch in der Bedienbarkeit der Technologie.
Okay, also der Erfolg wird leichter für den Anwender in der Bedienbarkeit und du hilfst dem Unternehmen ganz konkret Umsatz zu steigern. Und wie
Genau.
sieht denn dann die konkrete Zusammenarbeit aus? Erstens mal, wie ist da sagen wir mal, der Workflow auch, wie man auf dich zukommt und wie das dann abläuft und wie lange man dann mit dir arbeitet?
Genau, also wie, also arbeiten kann man 4 Jahre zum Beispiel mit uns. Also Karl Zeiss ist jetzt ein Beispiel, die haben 2020 mit uns gestartet, sind noch immer Kunde von uns. Die nutzen es jetzt hauptsächlich für das Thema Stellenanzeigenoptimierung und biasfreie, also quasi den Bias aus Stellenanzeigen zu nehmen. Genau, und wie arbeitet man konkret mit uns zusammen? Also Klassiker ist, entweder man geht auf die Webseite und bucht sich einen Demo-Termin mit uns. Die Alternative ist, man findet uns auf verschiedenen Messen. Zukunft Personal Europe wäre jetzt bald im September in Köln, wo man uns zum Beispiel sehen wird, oder auch das Big Bang KI-Festival in Berlin, das im September stattfindet, wo du ja, glaube ich, auch dann da sein
Ja,
wirst.
ich freue mich schon drauf, da sehen wir uns wieder.
Genau, dass wir da uns nochmal sehen. Das sind so auch noch andere Wege. Oder man wird von uns angeschrieben. Also von
Oder ja,
unserer,
genau, wird angeschrieben.
genau.
Okay. Und da habe ich auch noch mal eine Bitte. Und zwar erklären wir das einmal mit den 100 Worten, weil du hast ja gesagt, um dich kennenzulernen, kann man auch schon ganz praktisch einen Test, der kostet auch nichts, bei dir durchlaufen, wie das genau geht.
Genau, also das geht über die Webseite. Da hat man die Möglichkeit, sich direkt zu registrieren auch.
Die
Und in dem
heißt wie? Die heißt
Genau,
wie?
die Webseite heißt www. und dann psychological, also psychological auf Deutsch, .ai. Das ist quasi die Webseite und dann gibt es rechts oben gibt's den Bereich Sign Up. Und wenn man sich dort quasi registriert, dann wird man eingeloggt und da wird man durch so ein, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so ein Onboarding, also durch so einen Prozess geleitet. Und das Ergebnis ist dann, dass man entweder schon eine erste Kampagne theoretisch also für eine Stelle fahren kann, das ist tatsächlich so, oder auch eine erste Kampagne für um Demos, also Sales, Umsatz zu steigern. Das sind die zwei Bereiche. Und im Zuge quasi dieser Schritte, die man da durchläuft, kann man auch sein Profil analysieren oder auch andere Profile analysieren. Und das ist dann relativ simpel. Das ist eine Chrome-Extension, also die installiert sich dann in deinem Browser. Und sobald du auf einem Profil bist, auf LinkedIn, wird die angezeigt und dann kannst du einfach da draufklicken und dann kommt eben raus, hier, Astrid spricht sehr viel über Leistung und sehr viel über Risikobereitschaft zum Beispiel. Also das ist quasi jetzt, was bei dir als Analyse rauskommt, irgendwie so wissbegierig, Worte, die du gut findest vielleicht, sind verbessern, Fortschritt, aufregend, zukunftsweisend, neuartig, abenteuerlich, spannend, solche Dinge benutzt du wohl oder wären gut in der Ansprache mit dir zu benutzen, genau. Und sowas kriegt man dann mit.
Ah ja. Sehr spannend. Okay, also wer jetzt zugehört hat und neugierig ist, ich packe das auch in die Shownotes, der kann das gerne ausprobieren. Und muss man Angst haben? Es gibt ja immer noch Leute, die Angst haben wegen Datenschutz oder weil dann irgendwie das LinkedIn-Profil freigegeben wird. Das ist unnötig, oder?
Also es ist unnötig. Da kann ich auch sagen, wir sind gehostet, also betrieben werden wir auf Servern von der Deutschen Telekom in Deutschland. Das heißt, von dem her kann man sich sicher sein, dass wir da sehr, sehr hohe Standards erfüllen, vielleicht sogar die höchsten Standards, die was fast niemand auch macht von anderen Softwareanbietern. Und das Interessante ist ja, wir nutzen wahnsinnig viel Software von amerikanischen Firmen, da interessiert es uns überhaupt nicht. Aber wenn wir dann so Software von einer deutschen Firma ausprobieren, da interessiert es uns dann auf einmal umso mehr. Das ist eigentlich ein ganz witziges Paradoxon, finde ich.
Ist wirklich ein lustiges Paradoxon. Kommen wir mal zu dir, zu dem, was du auch manchmal sagst. Da möchte ich noch mal nachfragen. Und zwar sagst du, als Experte für Conversational Intelligence seid ihr bereit, euch durch die transformative Potenziale der künstlichen Intelligenz im Bereich Active Sourcing und Lead-Generierung vorzustellen. Und du sagst, KI verändert diese Bereiche grundlegend, indem sie eine bisher unerreichte Individualisierung und Anpassung ermöglicht. Was genau meinst du damit?
Genau. Vielleicht kennst du den Film Minority Report
Leider nicht.
mit Tom Cruise. Okay, dann erkläre ich kurz das. Also Tom Cruise ist quasi in der Zukunft und in der Zukunft wird dann anhand, es sind keine künstliche Intelligenz, sondern es sind irgendwelche Wesen. Aber diese Wesen sagen quasi, wann ein Verbrechen passiert und Tom Cruise ist quasi Polizist und läuft dann irgendwann auch durch so einen Supermarkt, beziehungsweise durch eine amerikanische Mall. Und in der amerikanischen Mall wird er dann quasi erkannt und kriegt dann ganz personalisierte Werbung ausgespielt. Also es ist ein bisschen, klingt verrückt, aber ich glaube, genau dahin entwickeln wir uns. Und das ist der Traum eines jeden Marketers. Also Marketing heute ist ja, ich schmeiß mit der Gießkanne oder ich gieße einfach über ganz, ganz viele Leute und hoffe, dass ein paar quasi dann hochpoppen.
Ja.
Und Sales ist ja eigentlich ganz individuell. Immer, ich gehe individuell auf jemanden ein. Und der
Richtig.
Traum aus meiner Sicht ist, dass wir anfangen, auch im Marketing wie in Sales zu denken. Also jede Person ist ein Individuum, hat
Ja.
individuelle Bedürfnisse und muss individuell betrachtet werden und ist nicht 0815, sondern ich muss auf sie individuell eingehen. Und genau das ist das, was wir mit unserer Technologie erreichen wollen. Dass jeder das Gefühl hat, hey, ich wurde verstanden, meine Bedürfnisse sind verstanden worden, ich passe jetzt vielleicht auch wirklich auf die Stelle, weil ich kriege ja auch auf LinkedIn ganz, ganz viel, ich nenne es einfach mal Müll, wo gar nicht relevant ist in dem Moment. Und das sind so Dinge, die wir total wichtig finden, also jemanden zur richtigen Zeit mit den richtigen Worten, mit dem richtigen Produkt oder richtigen Job zu adressieren. Das finde ich eine tolle, tolle Vision, den Leuten quasi nicht mehr zu nerven, sondern dann wirklich ein individuelles Angebot zu machen und dann können sie natürlich selbst entscheiden, ob sie das gut finden oder nicht. Aber weg von, ich mache einfach ganz, ganz viel Müll und produziere ganz viel Frust auch beim Lesenden. Das finde ich nicht gut.
Wunderbar, finde ich ganz toll. Ich habe gerade beschlossen, dich auf meine Kooperationsseite zu nehmen, weil auf meine Kooperationsseite kommen nur Menschen mit einer klaren Ziellinie, auch wofür sie was, warum genau tun. Und für mich ist es seit Jahren, es ist ermüdend und ermattend, was ich da, als ich mich jetzt seit 2015 beschäftige, mich ja schon aktiv mit Marketing jetzt hier im Internet, was ich da alles erlebt habe. Und ich hatte echt den Eindruck, wo kann man da ansetzen, dass man hier eine Lösung hat? Und die scheinst du hier damit mit dem Fokus auch zu setzen, weil es braucht dringend aus meiner Sicht das, was du gesagt hast, dass man diese vertriebliche Denke am menschenorientiert individuell auf Marketing übergibt. Das ist wirklich intelligent und hirnfreundlich. Was ich damit meine, ist hirnfreundlich in dem Sinne, dass es eben auch menschenfreundlich ist und klug. Ja, toll. Dann kann man nämlich den Geist auch wieder freudvoll öffnen für das, was du machst. Und ich glaube, dass dann auch diese negativen, ja, diese Skepsis, die bei vielen ja da ist, dann auch sich reduziert. Jetzt, wenn man mal in die Presse guckt und das Presseecho so sieht, ge ganz generell über KI, dann hört man immer so Dinge wie die Zukunft gehört der künstlichen Intelligenz oder KI ist die mächtigste Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Und wie gesagt, das war der Ausdruck viel in einem In einer sehr spannenden Folge der Sternstunde übrigens, Sternstunde Philosophie. Und da hat Peter Kirschschläger nämlich fordert ethische Richtlinien das möglichst rasch, weil man ja eben nicht weiß, wie die Leute mit dem Werkzeug am Ende umgehen. Und das muss man vorher regeln, bevor dann die ersten schlechten Dinge passieren können. Jetzt, wenn du die Möglichkeit hättest zu titulieren in der Presse mit dem, was du vorhast, wie würdest du denn titulieren?
Also ich glaube, ich würde es grundsätzlich mehr als, also ich würde es grundsätzlich mehr als Chance wahrnehmen. Ich würde gerne den Frame auch wechseln und quasi weg von diesem Risiko und Bias und das fände ich richtig toll, wenn wir das hinkriegen würden. Ich hatte vorletzte Woche war in Heilbronn, nee, vor 3 Wochen war es, war das KI-Festival in Heilbronn. Da hatte ich auch eine Panel-Diskussion zum Thema quasi, wie kann KI oder wie kann man in die KI-Branche mehr Frauen grundsätzlich reinbekommen. Und ich fand dort in dieser Diskussion super schön, dass wir es alle als Chance begriffen haben und dass wir gesagt haben, ja, man kann regulieren, aber regulieren aus einer Angst heraus finde ich immer schwierig, sondern man sollte auch immer die Chancenseite mit betrachten. Also Beispiel, wir haben jetzt den EU AI Act. Der kommt ja jetzt. Da sind alle KIs, die irgendwas mit HR zu tun haben, werden ja grundsätzlich als hochriskant eingestuft. Was wir aber immer außen vor lassen, ist, dass der Mensch viel mehr Fehler macht und eigentlich dafür verantwortlich ist, dass die KI Biase hat, weil die Daten das hergeben. Das heißt ja nicht, also die KI erfindet es ja nicht aus dem Nichts, weil sie jetzt denkt, hey, ich bin jetzt mal nicht fair, sondern sie lernt es aufgrund von Daten, die wir als Mensch seit Jahren produzieren. Ich finde das Amazon-Beispiel da sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Amazon hat 20, ich glaube 2020 oder so eine KI entwickelt oder veröffentlicht, trainiert gehabt auf Einstellungsdaten. Und irgendwann kam eben raus, nachdem sie im Einsatz war, dass sie immer Männer bevorzugt hat, weiße Männer aus bestimmten Universitäten. Dann war der Aufschrei in der Presse ganz groß. Ja, diese KI ist so böse, diese KI ist so böse. Aber sind wir mal ehrlich, die KI ist nicht böse. Die KI hat gelernt bei Amazon, werden seit 20 Jahren weiße junge Männer bevorzugt, die aus bestimmten Universitäten kommen. Wenn man jetzt die KI abschaltet, hat es auch nichts gebracht. Also der Bias ist ja trotzdem da. Ja? Und ich finde eben, KI sollte man viel mehr als Chance betrachten, auch sowas zu sehen, sowas zu finden, solche Zusammenhänge auch bewusst dann in eine Richtung zu treiben, die vielleicht fairer ist. Das finde ich eigentlich ein ganz, ganz schöner Ansatz. Und da fände ich es toll, wenn wir es schaffen würden, auch in der Presse mehr so zu berichten und nicht immer nur das Risiko in den Fokus stellen.
Thema Werte, du sprichst es ja schon an. Was sind denn deine Werte?
Was sind meine Werte? Also, für was ich stehe, meinst du? Genau. Also, ich glaube, ich bin sehr toll. Also, wir versuchen in der Firma wahnsinnig tolerant zu sein und alles zu ermöglichen, weil das auch für mich, also für mich wichtig ist. Ich habe ein sehr hohes Beziehungsmotiv, wird mir attestiert. Und das ist ein Wert, auf den ich auch achte. Also ich möchte einen Ausgleich eigentlich schaffen und sicherstellen, dass sich alle erstmal wohlfühlen, die mit uns und bei uns arbeiten. Auch mit dem Ziel natürlich zum Schluss, dass wir Erfolg produzieren. So, das ist schon ein Kern. Ich bin jetzt nicht statusgetrieben. Also jetzt Porsche muss ich nicht fahren, das ist mir eigentlich egal. Ich bin auch mit meinem Lastenfahrrad in München ganz gut unterwegs aktuell. genau. Und wenn ich Richtung reine Werte jetzt im Sinne von vielleicht quasi, jetzt wenn man es im Sinne von Feminismus oder ich würde fair einfach, ich finde es fair, es geht um Fairness und alle Menschen sind gleich. Jeder hat unterschiedliche Persönlichkeiten, jeder bringt unterschiedliche Päckchen mit, ja, jeder hat seinen Rucksack, den er mit sich rumträgt, aber zum Schluss sind wir irgendwie alle gleich, egal ob Farbe, Alter, Geschlecht, whatever, don't care. Es geht doch zum Schluss darum, dass wir zusammen was erreichen. Und das ist das, wofür ich stehe, mit allem, was wir tun.
Jawohl, vielen Dank. Und wenn sich jetzt die Zuhörer fragen, woher kennen wir uns? Wir haben uns jetzt das erste Mal, wir kommen zum Thema auch Netzwerk und Kooperation, die nicht nur gedacht, sondern gelebt ist. Wir haben uns ja kennengelernt am Wirtschaftsgipfel, das nannte sich Euromainz Wirtschaftsgipfel hier in Hamburg. Und da bist du mir vorgestellt worden, ganz gezielt vernetzt worden von Bonago. Das ist ja der Kooperationspartner, den du vorhin schon angesprochen hast. Und da hat Mark Gregg, den ich auch als exzellenten Netzwerker wahrgenommen habe, gleich mal gesagt, unterhaltet euch mal über das Thema und möglicherweise kann man hier einen Podcast machen. Und genau so sind die Wege. Ich finde das immer wieder toll, wie gelebte Kooperation, weil das ist ja das, wofür ich auch stehe, dass ich immer sage, wenn man mit dem Highspeed und der Geschwindigkeit in der heutigen Zeit zurechtkommen will und Komplexität wirklich durchdringen will und dabei Steuermann bleiben will oder Steuerfrau, dann sollte man einfach gut kooperieren. Aber dazu braucht es Menschen, die es auch tun. Und da freue ich mich wirklich, dass jetzt A, unser Gespräch zustande kam und B, dass es eben dieses gelebte Netzwerken gibt. Und als Kooperationspartner habe ich ja gerade schon von dir angesprochen, der ja auch die Brücke zu mir gebaut hat, Bonago Incentive Marketing Group GmbH, packe ich natürlich in die Shownotes. Es gibt auch ein Podcast-Interview, das ich schon mit Marc Reck geführt habe, könnt ihr euch auch gerne anhören. Aber auch mal Blick auf BAO, das ist ja auch ein Kooperationspartner von dir. Wer ist das noch einmal?
Genau, also BAO ist auch eine, also ist auch über Bonago letztendlich an mich herangetreten worden. Ist auch ein
Ach so, es
bisschen
sind
Startup.
Kooperationspartner von Bonago so rum und die
Genau.
arbeiten jetzt auch mit euch zusammen, so rum.
Genau.
Also
Also
auch
da
wieder Kooperation
gibt's,
pur.
genau, Kooperation pur letztendlich. Was sie machen, ist, sie haben den Fokus aufs gesprochene Wort. Ne? Auch das ist natürlich super interessant,
Cool. Ja.
weil wir haben ja den Fokus eher aufs Geschriebene. Aber die Kernidee, auch unsere Technologie, ist natürlich auch aufs gesprochene Wort anwendbar. Hattest du ja
Ja.
vorhin auch gesagt, ne? Zuhören, rausfinden, welche Worte werden benutzt, Wortwahl
Ja.
erkennen und dann am besten Echtzeit-Feedback geben, wobei ich glaube, das ist immer noch nicht ganz da, aber zumindest nachgelagert ein bisschen Coaching. Das finde ich ganz spannend, zu sagen, okay, hättest du doch mal oder das nächste Mal achte darauf, bei dieser Person eher so und so zu formulieren. Einfach um dich ständig auch daran, also zu sensibilisieren, dass es wichtig ist. Ja. Genau. Und das ist das, was BAO macht. Also die messen auf Grundlage von Telefonaten, Videocalls, transkribieren die Inhalte und machen dann Analysen drauf. Jetzt keine psychologischen, da kommen wir dann wieder ins Spiel. Und so entsteht dann quasi wieder die Kooperation. Ja.
Spannend. Vielen Dank. Zu dir persönlich auch nochmal. Was ist dein Lieblingsessen?
Was ist mein Lieblingsessen? Wow, das ist jetzt eine Ad-hoc-Frage. Als guter Schwabe muss ich jetzt Maultaschen sagen.
Musst du, aber du darfst doch
Aber es
ehrlich
stimmt auch,
sein.
ich esse es echt gerne.
Okay. Was erfreut dich? Also was machst du auch, um mal mit dem Kopf aus der Arbeit zu ziehen und dich ja einfach in eine gute Stimmung zu heben?
Ja, also, also mir macht Arbeit echt Spaß, muss ich sagen. Also
Ja.
ich mache das, was wir tun, halt gerne. Und das merkt man, glaube ich, mir auch an.
Ja. Das merkt man
Und
dir übrigens wirklich an und man merkt, finde ich, auch über Menschen an, ob sie intrinsisch motiviert sind. Du hast es ja vorhin schon erwähnt und das bist du. Und ich habe den Eindruck, dass du genau das tust, was du magst. Und das glaube ich, ja, das ist dann immer, da ist, Marc Reck hat es auch schon in einem Interview gesagt, dass man dann gar nicht so von Arbeit sprechen kann, weil man ja im Grunde das gerne tut, was man tut. Dennoch muss man natürlich hin und wieder Boxenstopps einlegen, also mentale und entspannte. Und was machst du dann da?
genau, also ich habe zwei Dinge, die ich mache. Das eine ist Sport, also CrossFit ist eine Leidenschaft von mir,
CrossFit,
die ich schon
okay.
sehr lange mache. 8 Jahre mittlerweile, davor Fußball gespielt, auch lange, aber jetzt seit die Unternehmung da ist, sehr viel CrossFit und ansonsten natürlich die Zeit mit der Familie. Also ich genieße es mit Tochter und Sohnemann, wobei Tochter ein bisschen fitter ist mit 4 Jahren, Sohnemann ist noch mit
Ach,
acht
wie schön.
Monaten. Ja, da kann man noch nicht ganz so viel Action machen. Genieße ich die Zeit auch wahnsinnig sehr und also stark und ich finde das auch wichtig und als wichtigen Ausgleich auch. Und dann gibt es halt Tage am Wochenende, da ist die Familie, das ist eben bei uns so. Und da gibt es dann auch keine Arbeit. Samstag ist immer alles aus.
Ja,
Genau.
und das wäre auch schon mal eine Frage gewesen, die auch viele, sowohl die jüngeren als auch die älteren Unternehmer immer interessiert, wie man das schafft, dass man auch noch genug Zeitfenster für die Familie hat. Also du sagst, deine goldene Regel ist einfach Wochenende wirklich kein Handy und keine Erreichbarkeit.
Genau. Also nicht ganz, ehrlicherweise, meistens an Sonntagabend oder so, gehe ich wieder an meinen Laptop, aber quasi in der Zeit, zumindest samstags, da ist immer alles aus. Sonntags eigentlich grundsätzlich auch, wobei da bin ich schon ein bisschen gnädiger wieder. Und was wir machen, das Homeoffice und Remote Work sei Dank, finde ich, eine schöne Entwicklung, dass es eben möglich ist. Ich bin abends hier, ja, das heißt, ich kann die ins Bett bringen oder wir können gemeinsam Abendessen. Und ich kann danach einfach auf der Couch noch ein bisschen was machen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man irgendwie sagt, okay, ich habe Zeiten, die sind einfach für die Familie geblockt und das akzeptiert auch jeder. Zum Schluss akzeptiert es auch jeder. Ja. Das ist,
Ja, das ist
in
wichtig,
seltensten
ja.
Fällen gibt es so was Gravierendes, dass es nur innerhalb von einer Minute lösbar ist. Und ich glaube, das ist eher das, dass wir uns das selbst zuschreiben, dass es so ist, anstatt dass es wirklich so ist.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Gibt es auch was, was dich nervt, wo du dich sehr schnell ärgerst und was ist das?
Genau, also was ich schlecht kann, was mir keinen Spaß macht, ich bin, glaube ich, dann in dem Fall ein bisschen ein schlechter Kaufmann vielleicht, aber dieses ganze so Excel-Forecasts und so Zeugs, das ist nicht meine Welt,
Ja.
bin ich ganz ehrlich.
Das lässt du dann vermutlich andere machen, oder?
Genau,
Soweit
das lasse
ich
ich
weiß.
mittlerweile andere machen, Gott sei Dank. Ja.
Ja, ja.
Das ist nicht mein Steckenpferd. Ja.
Ja. Und wenn du jetzt einen Zauberstab hättest und du dürftest dir was wünschen für dich, für dein Unternehmen, das, was für dich einfach Erfolg ist, was wäre das?
Also ich würde eigentlich gar nicht viel, ich würde einfach gerne weitermachen, ich würde gerne bekannter werden. Ich glaube, das ist das Einzige,
Ja.
wo wir die größte Herausforderung aktuell haben, dass wir unbekannt sind. Und das wäre, wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich sagen, ja, dass wir bekannt sind, ja? Weil ich glaube, die Technologie allein, wenn die Leute die nutzen, also wenn sie sie sehen, überzeugt sie jeden. Aber dass sie sie sehen, ist halt immer ein weiter Weg.
Und bekannt in Deutschland und darüber hinaus, oder auch international
Genau,
oder
weltweit. Also wir haben heute schon
weltweit,
Kunden in
jawohl.
den USA oder
Ja.
sagen wir, westliche Welt. Ja, das sind die Sprachen, die wir können. Also Mandarin, Chinesisch oder sowas, da tun wir uns jetzt schwer. Aber alles, was westlich von Deutschland ist, da sind west-südlich, das können wir. Und wir haben Kunden in UK, wir haben in den skandinavischen Ländern schon Kunden, wir haben in den USA schon Kunden. Und da einfach bekannter zu werden,
Ja, und dein Netzwerk zählt im Moment wie viel und wo willst du hin?
Genau, also mein Netzwerk ist extrem wichtig aktuell und ich glaube, es wird auch noch mal wichtiger. Also wir fokussieren uns jetzt da auch drauf, mehr und mehr über Netzwerkpartner zu gehen, die unsere Technologie gut finden, die uns als Unternehmen gut finden, die mich als Mensch vielleicht auch gut finden, weil natürlich auch die Kultur unseres Unternehmens sehr stark durch mich geprägt ist. Da bauen wir gezielt jetzt Neudeutsch Influencer auf, die quasi uns mitnehmen, weil ich glaube, nur durch Netzwerk wird man bekannt. Das, was ich schaffe, ich bin nicht unendlich skalierbar. Wenn ich 10 Leute habe, die darüber gut kommunizieren und auch viel kommunizieren über unsere Technologie, hat das natürlich einen viel, viel größeren Effekt, wie wenn ich alles alleine mache. Und das liebe ich am Netzwerken. Und das ist ja immer vice versa. Also ich gebe und ich kriege. Wir geben dann vielleicht mal Technologie, ja, zur Verfügung oder wir geben natürlich auch Wissen, ja, machen Interviews mit den Personen. Und ich glaube, daraus entsteht dann Kooperation und was Schönes. Ne?
Kooperation und was Schönes entsteht. Das ist wunderbar. Ich fasse an der Stelle noch einmal zusammen und sage schon mal vielen Dank für deine Teilnahme. Wir sprachen über dich als Gründer und Entwickler einer aus meiner Sicht extrem hirnfreundlichen, da intelligenten und relevanten Softwarelösung für Unternehmen. Und zwar für Unternehmen, die die digitale Transformation auf direktem Weg mit einem Profi-Netzwerk anpacken wollen, ohne sich in tausend Tools zu verlieren. Wir kennen deine Werte und dein Selbstverständnis. Wir haben am praktischen Beispiel erlebt, wie deine Softwarelösung Unternehmen ganz praktisch unterstützt. Und Schwerpunkt heute in diesem komplexen Feld war Employer Branding. Damit haben wir gestartet, um dann auch mal an mithilfe von den hier genannten Beispielen, die am Beispiel von Kooperationspartnern gezeigt wurden, zu erfahren, wie du da genau vorgehst, um hier für mehr Umsatz zu sorgen und hier auch für mehr Effizienz. Für weitere Themenschwerpunkte verweise ich auf deine Homepage. Und zwar besonders haben mir die Blogartikel gefallen von dir. Die sind angenehm prägnant, praktisch und für jeden leicht verstehbar, der sich auf Zukunftsthemen und auch ohne Vorwissen auf die neue Zeit einstellen möchte. Aus meiner Sicht wissenschaftlich fundiert, aber auch leicht aufbereitet. Das ist mir natürlich immer als Entwicklerin des Hirnfreundchens und als ehemalige Sprachingenieurin besonders wichtig. Denn mir war ja immer wichtig, ich habe 25 Jahre meiner Lebenszeit investiert, damit technisch, damit Leute, die unglaublich viel können, aber oft zu technisch unterwegs sind, ihre Sachen leicht auch für Nichttechniker aufbereiten können. Daher hat es mir heute natürlich besonders Spaß gemacht, das genau zu erleben, wie du hier vorgehst und wie du das hier in die Welt bringst. Erfolg darf leicht sein. Was möchtest du uns in diesem Moment mitteilen?
Genau, ich als abschließende Worte von meiner Seite nur einfach auch nochmal drauf eingehen, weil ich finde das einfach so wahnsinnig wichtig. Ausprobieren, offen sein, Neugierde, wissbegierig, fokussiert, einfach testen. Es geht nichts kaputt meistens, auch wenn man immer so viel Angst hat. Aber zum Schluss geht eigentlich nie was kaputt. Und wenn, dann kann man es auch wieder zusammenkehren und weitergehen. Es gehen immer wieder Türen auf und das finde ich einfach schön. Und dafür auch nochmal den Dank an dich, die Möglichkeit ha zu haben, hier heute mit dir zu sprechen. Ich fand, du hast super gemacht, auch hier meine Techniker, mein Techniker-Brain in eine hoffentlich verständliche Sprache zu übersetzen und die richtigen Fragen zu stellen. Fand ich sehr schön, sehr angenehm. Danke dir.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.